Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Wie die regelmäßigen Zuhörer wissen, bringen wir immer einmal im Monat einen Beitrag über die lang erwartete Dauerexposition unserer Deutschen, die im August dieses Jahres im Stadtmuseum von Aussig an der Elbe eröffnet werden soll. Diese sehr umfangreiche Dauerexposition zeigt die jahrhundertelange Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern und wie sich das Verhältnis zu den Tschechen mit der Zeit änderte. Mit dem Historiker Peter Koura, dem Direktor von Collegium Bohemicum, welches diese Ausstellung vorbereitet, gehen wir wieder durch die vorbereitende Exposition. Diesmal durch den Raum, welcher die Nachkriegsgeschehnisse zeigt.
Jak asi pravidelní posluchači vědí, letos se v Sousedech vždy jednou za měsíc věnujeme dlouho chystané expozici Naši Němci, která by měla být zpřístupněna veřejnosti v srpnu v muzeu města Ústí nad Labem. Výstava si klade za cíl přiblížit několik staletí dlouhou historii německého obyvatelstva českých zemí a také ukázat, jak se proměňoval jeho vztah k Čechům. S historikem Petrem Kourou, ředitelem společnosti Collegium Bohemicum, která expozici připravuje, vždy jednou za měsíc procházíme jednu z částí výstavy. Petra Kouru provází kolega Richard Čulko. Dnes nahlédneme do prostor věnovaných poválečnému dění v Československu.
Die Gewaltakten an den deutschen Bevölkerung im Jahre 45. Hier sind sogenannte Deports, also was die Deutschen vor Vertreibung hier in Tschechien versteckt haben.
Dachboden, Erde und so weiter haben wir auch gemacht.
Das ist so im Treppen, das ist auf einigen Urmeister. Hier kommt Benesch-Dekret, also Text von Benesch-Dekret. Und hier oben ist auch weiter ein Depot. Also welche Gegenstände die Leute hier fressen mussten. Und ursprünglich in Ausstellungskonzept war nicht Thema diese Gewaltakten. Und das möchten wir auf diesem Stand-Kiosk präsentieren. Hier wird eine interaktive Karte und dort werden die einzelnen Orte.
Wie Postelberg und so weiter.
Und dazu werden Kurzinfo und Fotos. Ja, wir gern aus dem Buch von Jiří Paderewiec.
Blutiger Sommer 45.
Ja, also wir möchten benutzen seine Fotos und Infos. Also kann man sagen, das Buch wird hier in diese interaktive Karte gezeigt. Dann hier möchten wir hier eine Truhe.
Diese Vertreibungskiste mit dem Namen.
Und dieses Raum finde ich sehr wichtig. Ja. In diesem Raum, also das alles ist ja nur als Magazin. Ja. Hier wird nur dieses Bank und ein Projektor. Und hier werden die Filmaufnahmen aus Sommer 45 gezeigt, welche die Gewaltakten gegen die Deutschen zeigen. Mhm. Ja. Und ohne Kommentar, weil diese Aufnahmen sind amateurische, ohne Ton, schwarz-weiß, als rohes Material. Mhm.
Beweis oder als rohes Material. Ja. In Prag töten auf Tschechisch der Film das Toten in Prag doch oder es sind nicht viele, oder?
Nicht viele, aber also die Leute haben Angst, dieses Material auf Licht zu bringen. Ja. Also zum Beispiel ein Material aus Ostböhmen. Wir wissen, wer hat dieses Material, aber wir sollen das nicht erwähnen, von wem das wir. Und wir können das dann, wenn nächste Materiale werden so entdeckt, dann können wir das hier immer geben.
Jak říká Petr Koura, v místnosti věnované násilným aktům proti československým Němcům budou interaktivní prvky, které představí jednotlivá místa, kde se tyto události odehrávaly, jako byly Postoloprty, Ústí nad Labem, Přerov a další. Expozice chce také využít poznatky a fotografie, které ve své knize Krvavé léto shromáždil Jiří Paderewiec. Budou zde také k vidění dobové amatérské filmy. Pojďme teď do další místnosti.
Damit also endet diese drei Ausstellungsräume, welche die politische Geschichte vom 1914 zum 45. Und hier kommt man im nächsten Teil, aber noch vorher, hier wird eine Filmprojektion. Das werden die also Aufnahmen von die Zeitzeugen von Vertreibung. In diesem Raum werden die
historischen Aufnahmen sein und dann die Zeitzeugen.
Die Zeitzeugen, also die alten Leute, welche erzählen, was sie erlebt haben, mit Untertiteln.
Sagt Historiker Peter Gora, der uns durch die vorbereitende Exposition unserer Deutschen führte. Diesen Teil der Exposition bringen wir in der heutigen Sendung gerade deswegen, weil wir uns morgen an einen der größten und bekanntesten Massaker an der deutschen Bevölkerung nach dem Krieg erinnern. Massaker an der Benesch-Brücke in Aussig an der Elbe. Wie gewöhnlich findet morgen dort wieder eine Gedenkveranstaltung statt.
Říká historik Petr Koura, který nás provázel po chystané expozici Naši Němci. Mimochodem část výstavy věnovanou poválečným událostem jsme na dnešek vybrali i proto, že zítra si připomínáme jeden z největších a nejznámějších poválečných masakrů německého obyvatelstva. Masakr na Benešově mostě v Ústí nad Labem. Dodejme, že jako obvykle se zítra na mostě uskuteční vzpomínkové setkání.
Sousedé. In den nächsten Minuten behandeln wir das Thema Wein. Auch wenn die europäische Weingroßmacht Frankreich ist, interessante Weine werden auch in Deutschland hergestellt. In Deutschland gibt es 13 Weingebiete. Der östlichste und kleinste ist das sächsische Weingebiet. Die Zentren sind Meißen und Radebeul. Auch wenn die örtlichen Weine nicht so beliebt wie die aus Mosel oder Rhein sind, hat dieses Gebiet seinen Charme. In ihm kann man einen 90 Kilometer langen sächsischen Weinwanderweg finden, welchen man mit einem Audioführer durchgehen kann. Mehr darüber in dem Beitrag von der Esther Schmidt aus unserem Partnersender MDR1.
V dalších minutách vás pozveme za vínem. I když za evropskou vinařskou velmoc platí Francie, zajímavá vína umějí vyrobit také v Německu. Mají zde 13 vinařských oblastí. Tou nejvýchodnější a také jednou z nejmenších je Saská vinařská oblast. Jejími centry jsou především Míšeň a Radebeul. Zdejší vína sice nemají tolik fanoušků jako třeba vína moselská nebo rýnská, ovšem přesto má Saská vinařská oblast své kouzlo. Vede jí 90 kilometrů dlouhá Saská vinařská cesta, kterou si letos můžete projít s audioprůvodcem. Více už v příspěvku Esther Schmidt z naší partnerské rozhlasové stanice MDR1.
Auf dem Rastplatz am Leitenweg oberhalb von Pillnitz lassen zwei Wanderinnen ihre Blicke schweifen, hingerissen von der Landschaft zu ihren Füßen.
Oh, guck mal,
herrlich.
Die Weinbergskirche.
Und da hinten ist doch schon Sächsische Schweiz, oder?
Ja, Erzgebirge sieht man auch sogar.
Eine herrliche Aussicht.
Na, und man hat auch so die Sicht auf die Weinberge, jetzt die Reben alle.
Einmalig hier, ja.
Nicht zum ersten Mal sind Anke und Verena auf dem sächsischen Weinwanderweg unterwegs. Der ist fast 90 Kilometer lang und schlängelt sich rechtselbisch von Pirna bis Diesbar-Seuslitz. Als der Klassiker gilt der bekannte Abschnitt zwischen Radebeul und Meißen. Doch für die beiden Frauen hat ihre heutige, für sie neue Etappe von Pirna über Graupa und Pillnitz bis Dresden auch sehr viel Charme.
Also gerade jetzt durch Pillnitz, durch dieses wirklich Eintauchen in die Weinberge, es werden einfach immer mehr links und rechts, da hat man irgendwie nochmal einen ganz anderen Blick. Der Reiz ist wirklich auch so ein bisschen das Versteckte und dieses Unerwartete. Dass man hier über den Weinhängen lang wandern kann, das wissen, glaube ich, gar nicht alle.
Genau deshalb soll der sächsische Weinwanderweg noch bekannter und vor allem attraktiver gemacht werden. Jüngste Initiative des Tourismusverbandes Elbland: Wandern mit Audioguide. An 10 Hörstationen entlang des Weges gibt's Interessantes aufs Ohr sozusagen. Mit dem Handy wird einfach nur der QR-Code der Station gescannt und schon ertönen zum Anblick passende Geschichten.
Willkommen auf der Juchö. Des schönen Ausblicks wegen dieser Jubelname.
Für unsere beiden Wanderinnen auf jeden Fall ein Mehrwert.
Auf alle Fälle, ja. Weil es ist gut, wenn man sich einfach mit diesem Audioguide Wissenswertes holen kann. Man macht das an und der Effekt ist ja auch, dass alle mit zuhören können. Also.
Und durch den Audioguide erfährt man jetzt wenigstens auch mal, wem hier diese ganzen Weinberge denn auch gehören.
Und die Winzer aus dem sächsischen Elbland kommen sogar selbst zu Wort, erzählen von ihrer Arbeit im Weinberg und über die sächsischen Weine. Dadurch bekommt der Audioguide eine ganz persönliche Note, findet Anke.
Ja, das Winzersprechen ist total sympathisch. Also gerade jetzt hier Herr Rogge, da fühlt man so richtig, dass er mit Herzblut für seine Sache hier lebt und alles aus seinem Weinberg herausholt, was er herausholen kann. Also da möchte ich wirklich mal den Wein probieren.
Und das sollte ja nun auch wieder möglich sein. Winzerhöfe und Straußwirtschaften dürfen Gäste wieder auf ihren Terrassen und unter lauschigen Pergolas bewirten.
Im Jubiläum der Woche erinnern wir heute an den Erfinder der flexiblen Magensonde. Leopold Osse wurde am 27. Juli 1839 in Nikolsburg geboren. An der Uni Wien studierte Osse Medizin und dann arbeitete er einige Jahre im Wiener Allgemeinen Krankenhaus, wo er die Abteilung für Cholera leitete. Nach seiner Habilitierung im Inneren Medizin wurde Leopold Osse zum Primarius im Krankenhaus der jüdischen Gemeinde ernannt. Das führte er bis zu seinem Tode. Gleichzeitig beteiligte sich Osse an der Gründung der Wiener Allgemeinen Poliklinik, wo er als Vorsteher wirkte. Neben Heilung von Patienten arbeitete Osse auch wissenschaftlich. Er befasste sich mit der Heilung von Cholera und Typhus. Hauptthemen seines wissenschaftlichen Interesses waren Speicheldrüse und Darmkrankheiten. Im Jahre 1875 erfand Leopold Osse die flexible Magensonde. Die ersetzte bis jetzt benutztes Rohr. Leopold Osse starb am 22. August 1910 in Geinfarn bei Wien.
V rubrice Výročí týdne si krátce představíme vynálezce ohebné žaludeční sondy Leopolda Ozra. Narodil se 27. července 1839 v Mikulově. Na univerzitě ve Vídni vystudoval medicínu a po několik let pracoval ve Vídeňské všeobecné nemocnici, kde vedl oddělení pro léčbu cholery. Po habilitaci z interního lékařství byl jmenován primářem nemocnice židovské obce, kterou vedl až do konce života. Zároveň se podílel na založení Vídeňské všeobecné polikliniky, kde působil jako přednosta. Vedle léčby pacientů také vědecky pracoval. Zabýval se léčbou tyfu a cholery. Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu byly nemoci střev a především slinivky břišní. V roce 1875 přišel Leopold Oser s komfortnějším způsobem gastroskopie, tedy vyšetření jícnu a žaludku. Zavedl používání ohebné sondy, která nahradila do té doby používanou trubku. Leopold Oser zemřel v roce 1910 v Geinfarn u Vídně.
Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.